Eine Person aus meinem guten, engen Umfeld, also ein wirklich wichtiger Mensch in meinem Leben, ist jetzt aktuell schwanger. Ich freue mich so sehr. Ich kann das gar nicht beschreiben, wie sehr ich mich freue, denn das war nicht wie bei Lieferando bestellt und dann kannst du es abholen oder bekommst es sogar direkt per Haus. Ein Wurf geliefert. Nein, auch das war eine Geschichte, die es in sich hatte. So, jetzt ist sie aber schwanger und ich freue mich da sehr mit. Also lieben Gruß an dich, wenn du das gerade hörst. Ihr merkt, ich freue mich da einfach wahnsinnig drüber. Das ist einfach was super Schönes, wenn es einem selber passiert. Ach Mann, ich weine gerade. Nein, ich weine nicht. Nein, ich mache jetzt hier den Podcast. Es soll nämlich darum gehen, was tust du, wenn du schwanger geworden bist? Und tausend Gedanken auf dich einrasseln und auf einmal bist du in einer völlig neuen Welt, in einer ganz anderen Realität. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, hat an meine Schwangerschaften einiges hervorgeholt. Wir haben ja auch über einige Themen gesprochen, also diese Person, über die ich gerade gesprochen habe und ich haben natürlich auch viel jetzt in letzter Zeit darüber gesprochen, über das Thema Schwanger sein. Die ersten Schritte und wie fühlt man sich? Was mache ich denn jetzt? Wie geht's denn jetzt weiter mit ganz neuen Gedanken, die man auf einmal hat? Gott sei Dank. Ich freue mich einfach für jeden, der schwanger ist. Und wenn du noch nicht schwanger bist, ist diese Folge auf jeden Fall auch was für dich, denn dann bist du bald vielleicht auch schwanger. Hör dir trotzdem gerne die Folge an. Wenn du dir jetzt ganz viel Zeit nehmen möchtest und ein bisschen Ruhe hast, dann empfehle ich dir, einen Brennnesseltee zu machen, jetzt hier, weil man ihm besondere Kräfte nachsagt. Da steckt ganz viel drin: Eisen, Magnesium, Calcium, Kalium, generell ganz viele tolle Nährstoffbomben sind da drin. Und gerade im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft ist es natürlich super spannend, weil der Bedarf an Nährstoffen deutlich steigt. Der Körper baut ja gerade neues Leben aus und dafür braucht er einfach mehr. Vor allem Eisen ist ein riesiges Thema in der Schwangerschaft, weil das Blutvolumen steigt und das rapide, sehr schnell. Mineralstoffe generell sind einfach wichtig für die Energie, für dein Nervensystem und für den ganzen Körper, für dein Baby. Deswegen fand ich solche kleinen Rituale immer total schön und jetzt hopsen wir mal gemeinsam rein in die schöne, verrückte, emotionale Zeit der Schwangerschaft.
Googlest du öfter Eizellen, Hormone und Schwangerschaftstest als Urlaubsziele? Fragst du dich, wie etwas so Natürliches so kompliziert sein kann? Dann willkommen bei Hallo Wunschkind, dem Podcast für alle, die noch warten. Ich erzähle dir, wie es bei mir wirklich war. Ich rede mit anderen Frauen, die genauso wissen, wie sich Kinderwunsch anfühlt, im Real Talk und in der virtuellen Mädelsrunde. Du stellst deine Fragen und ich gebe dir ehrliche Antworten. Und wenn es ganz tricky wird, holen wir uns Profis dazu, die uns genau das erklären, was wir alle wissen möchten. Und jetzt freue ich mich, dass du dabei bist und wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Folge.
So, da war der Test auf einmal positiv. Und da spreche ich nicht von meiner Schwangerschaft, ich spreche von der Schwangerschaft einer besonderen Person. Es sind ungefähr 30% von euch, die das auch erlebt haben in letzter Zeit, denn ich mache ja ab und zu mal Umfragen bei Insta. Wer mir da noch nicht folgt, @hallowunschkind unterstrich online. Nee, genau, was wollte ich denn sagen? Ja, ungefähr 30%, die immer mal wieder abstimmen bei solchen Fragen, geben an, schwanger zu sein. So ein paar Prozent sind aktuell auch schon Mama. Und ja, die meisten sind aktuell im Kinderwunsch noch. Das ist mir auch wichtig zu sagen, noch. Denn das kann sich alles tagtäglich ändern. Die wichtigen Stellschrauben sind einfach manchmal wichtig. Manchmal ist Geduld wichtig, warten. Es sind so viele mögliche Gründe, die dahinter stecken können, aber darum geht's heute gar nicht. Es soll wirklich darum gehen heute. Wie ist es denn, wenn der Schwangerschaftstest zwei Streifen zeigt? Und auch das ist ja erstmal was, was man verstehen darf und begreifen kann, darf und irgendwann auch wird. Denn auch das ist, glaube ich, so ein Riesenmeilenstein, den man erstmal irgendwann mal schaffen kann, wenn man nach einer längeren Zeit, je nachdem auch vielleicht, wie lang dieser Kinderwunsch war, dass man dann diese zwei Striche richtig deuten kann, dass man es auch versteht. Oh, ich bin jetzt echt schwanger. Ich bin jetzt echt schwanger. Hallo. Und wenn dieser Moment eingetreten ist, dann kommen natürlich ganz viele Fragen auf einen erstmal rein. So, wie fühle ich mich gerade? Was mache ich denn jetzt als erstes? Wem erzähle ich das? Und wie erzähle ich das meinem Partner, meinem Mann, meiner Frau, wie auch immer? Das ist ja dann erstmal der nächste Schritt. Und ganz witzige Story, mal kurz erzählt, von dieser Person jetzt, von der ich gerade gesprochen habe. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, um wen es geht, um auch sie zu schützen. Es ist ja auch egal. Auf jeden Fall. Sie stand vor, war denn das? Vor einem Monat? Vielleicht. Vielleicht war es ein Monat. Ja doch, es war ungefähr ein Monat her. Stand sie vor mir und ich wusste ja bis dahin noch gar nichts. Es war ein komisches Gefühl, bevor sie gekommen ist. Naja, sie stand, also irgendwas was anders. Also ich weiß gar nicht genau, was anders war. Ich hatte ja auch in meiner sensiblen Zeit, vielleicht kennen das auch, ich schweife gerade ab, aber es fällt mir gerade ein, in meiner sensiblen Zeit des Kinderwunsches waren meine Antennen tatsächlich auch darauf gerichtet, wer gerade schwanger war. Ohne dass ich das wusste, wusste ich es oft. Ich hätte dann eine Intuition dafür irgendwann entwickelt. Ich wusste es einfach, Punkt. Ich wusste auch irgendwie immer, was es für ein Geschlecht ist. Aber der Fakt war, ich wusste es einfach. Ich wusste es dann auch schon, bevor ich das erfahren habe, offiziell. Und irgendwann mal wurde es dann auch für mein Umfeld schwerer, es mir zu sagen, dass diese Person schwanger ist. Weil das war ja auch so in der Zeit in meinem Freundeskreis, wo viele schwanger geworden sind. Und wenn du dann diejenige bist, die, das wissen natürlich dann auch, die nahestehendsten Menschen in deinem Leben, dann wird es ein bisschen tricky. So, ich hatte aber trotzdem ein Gefühl dafür und das war so in dieser Zeit und bevor sie an dem Tag gekommen ist und es gab keinen Grund, das irgendwie anzunehmen, ich habe es auch nicht bewusst gedacht, habe ich irgendwie gedacht, irgendwas ist anders. So, und dann kamen sie, das waren mehrere, sie stand auf jeden Fall vor mir und ich gucke sie an und sie steht vor mir und ich weiß gar nicht, was das für eine Situation war. Irgendwas hat sie mir gesagt. Sie kam rein, wir haben uns irgendwie begrüßt und kurz gequatscht. Und dann steht sie vor mir und ich grinse sie an und sage so zu ihr, hey, du siehst irgendwie, und ich habe nach diesem passenden Wort gesucht. Ich habe es nicht gefunden. Ich habe es nicht gefunden. Ich kann es auch bis heute nicht beschreiben. Sie sah anders aus im Gesicht, ihre Augen. Und ich habe so zu ihr gesagt, du siehst so schön aus. Du siehst so schön aus. Und sie musste erst mal lachen und keiner wusste jetzt, warum sagt sie denn das jetzt, weil ich habe sowas jetzt so noch nie zu ihr gesagt. Es war sehr lustig, wir haben alle gelacht, aber es war einfach so. In dem Moment habe ich das so gefühlt, sie sah so schön aus. Es war ein gewisser Zauber in ihrem Gesicht. Ich kann es wirklich nicht besser beschreiben. Und dann war der Gedanke aber auch wieder weg und Stunden später kam dann, yes, es hat geklappt. Ich habe einfach gemerkt, wie sich das alles, es war so eine große Freude und Erleichterung, weil auch wenn man nie darüber spricht oder selten über dieses Thema, du fieberst trotzdem mit. Ja, also natürlich ist es nicht sinnhaft, ständig das zu thematisieren oder auch ungebetene Sätze, die ja immer mal wieder fallen, finde ich schwierig. Ich finde, da müssen auch viele Paare viel aushalten an Kommentaren oder auch an Fragen. Aber das habe ich ja auch schon ziemlich oft hier im Podcast auch erzählt, wie es bei mir war. Da braucht man auch so ein gewisses Handling irgendwann. Vielleicht baut man sich das auch irgendwann auf. Vielleicht denkt man auch irgendwann mit der Zeit, okay, da rein, da raus. Mach mal, denk mal, tu mal. Es gehen ja sowieso ziemlich viele ungefragte Kommentare einfach mal an dich ran. Mir fällt auch zum Beispiel auf, dass viel über Optik gesprochen wird. Das ist auch so ein Thema. Ich schweife gerade ab. Fällt mir aber auch gerade dazu ein, wie oft ich auf meine Optik angesprochen werde. Wahnsinnig häufig. Und dann frage ich mich, woran liegt das? Warum sagst du mir jetzt, dass ich heute lustig aussehe, weil ich vielleicht ein Haarband habe, ich fand's cool, ja, also ich fand's richtig schön. Und dann kommen dann so bestimmte Menschen, die das immer wieder tun. Du siehst heute lustig aus, du siehst heute so aus und so aus und hast so lange Haare und hast so kurze Haare und hast so dunkle Haare und hast so nicht gut geschlafen, du siehst so müde aus. Und irgendwie wird ganz häufig kommentiert, wie du aussiehst. Es wird oft gefragt nach persönlichen Lebensumständen. So, nach diesem kleinen Exkurs jetzt in dieses Thema komme ich wieder zurück. So, jetzt habe ich den Faden verloren. So, auf jeden Fall waren wir jetzt bei ihr so. Und wir sind natürlich direkt eingestiegen dann in das Thema, was machst du gerade, wie geht es dir gerade? Vielen Frauen in der Schwangerschaft ist ja auch übel. Zum Beispiel, das ist ja etwas, was viele auch kennen. Ich hatte das in meinen drei Schwangerschaften, in allen drei Schwangerschaften, ich sag mal, nee, ich hatte es eigentlich in vier Schwangerschaften. Eine Schwangerschaft hat ja nur bis zur 12. Woche gehalten. Die anderen Schwangerschaften, das waren biochemische Schwangerschaften, da kam es nicht zur Übelkeit. Bei meinem ersten Kind, in meiner ersten Schwangerschaft, das hat mich ja total überwältigt, da kam dann die Übelkeit, ich glaube in der 6. Woche, das war dann so schlimm, dass ich ins Krankenhaus irgendwann musste, an die Infusion musste, weil ich nur noch gebrochen habe. Also ich habe ja fast nichts anderes mehr gemacht als gebrochen und geschlafen. Und sobald ich was gegessen oder getrunken habe, war dann wieder Ende. Aber auch wenn ich nichts gegessen habe und getrunken habe, da war auch Ende. Also das war meine erste Schwangerschaft, mein erstes Baby. Und das ging bis zum 4. Monat. Da konnte man auch nicht wahnsinnig viel tun. Infusionen haben auf jeden Fall gut geholfen. Das war aber auch was, wo ich ehrlicherweise sehr abgeschreckt war von weiteren Schwangerschaften, weil ich mir da geschworen habe, ich werde nicht mehr schwanger. Und man weiß ja nicht genau, was ist mit deinen Glaubenssätzen, was ist mit deinen inneren Verträgen, die du mit dir selber machst. Das wird jetzt so ein bisschen spirituell, aber auch das habe ich mich manchmal gefragt, weil ich habe mir das damals geschworen, ich werde nicht mehr schwanger werden, weil es so schlimm war, es war für mich kaum aushaltbar. Dann ging das ja irgendwann mal dann doch nochmal in die nächste Schwangerschaft, die dann weiter lief. Das war ja dann 2020 mit meiner Tochter. Da war mir auch schlecht. Ich habe wahnsinnig Angst gehabt, dass mir wieder so schlimm wird. Ich hätte es aber auch in Kauf genommen, weil ich diesen großen Kinderwunsch hatte. Und da waren ja auch Jahre dazwischen. Mein Sohn war damals 10. Also ich hatte ja Zeit gehabt, das so zu verarbeiten. Man kommt irgendwann auch mal drüber weg. Gute Nachricht. Mir war dann aber auch tatsächlich schlecht. Nicht so wie beim ersten Mal so und bei den anderen Schwangerschaften. Beim dritten Mal wurde bei mir auch immer so ein bisschen unterschwellig schlecht. Und bei meiner kleinen Tochter, das kam dann auch ein bisschen später. Ich glaube, das kam dann auch erst so in der 9. Woche oder 10. Woche ein bisschen später, wo ich schon dachte, ach, ich bin über diesen Punkt hinweg, dass mir jetzt schlecht wird. Also Übelkeit ist auf jeden Fall ein Thema. Und wenn man in dieser Phase ist, fragt man sich natürlich immer wieder, was kann ich jetzt tun, dass es hilft. Ingwer ist was, was sich gut bewährt hat. Da kann man auf jeden Fall gut von profitieren. Man darf aber nicht zu viel nehmen. Deswegen also das ein bisschen im Blick haben, dass es nicht zu viel Ingwer wird. Und gucken, was einem gut tut. Das war auch verrückt. Da war bei mir in jeder Schwangerschaft waren so andere Dinge, die mir gut getan haben. Bei meiner Tochter, die dann nach 2 Jahren Kinderwunsch kam, wo ich dann endlich schwanger war, nach 2 Jahren, da hat mir das zum Beispiel geholfen. Ich habe morgens was Kaltes gefrühstückt. Ich brauchte was Kaltes. Ich bin wach geworden mit einem bisschen komischen Gefühl. Es war jetzt nicht so schlimm, aber ich habe schon gemerkt, geht schon so ein bisschen in den Magen. Und dann habe ich was Kaltes gefrühstückt und habe über den Tag verteilt kleinere Mahlzeiten gegessen und abends war dann vorbei. Also abends habe ich dann immer mal einmal gebrochen nach dem Abendessen, aber dann da war wieder gut und dann ging's wieder. Und das wusste ich dann, abends wird mir wieder schlecht. Und bei der Kleinen war das so ein bisschen unterschwellig, ich glaube auch so ein bisschen nicht ganz so schlimm, aber so ein bisschen unterschwellig irgendwie den ganzen Tag. Und dann haben immer mal wieder so kleine Mahlzeiten geholfen, mal was Warmes, mal was Kaltes. Irgendwie einfach mal ausprobieren und merken, was einem gut tut. Spüren, was einem gut tut. So ein bisschen aufgeflogen, diese Schwangerschaft, ist übrigens auch nochmal so eine kleine Anekdote. Wir saßen zusammen, alle Mann, beim Essen und es ging um verschiedene Lebensmittel. Es ging um einige Dinge, die auf dem Tisch standen, wo dann leise überlegt wurde, darf ich das jetzt essen? Also in solchen Sachen bin ich dann ja ganz schnell und auf Zack, dann ist bei mir sofort der Groschen gefallen. Irgendwie muss ich lachen bei der Vorstellung, weil das so ein schöner Moment war. Es war einfach so schön. Klar, da stellt sich natürlich die Frage, was ändert sich dann jetzt für mich im Thema Essverhalten? Hier nochmal ganz kurz. Dinge, bei denen man vorsichtig sein sollte, ist natürlich erstmal rohes Fleisch, roher Fisch, also bitte kein Sushi mehr essen. Das war für mich eine Riesenumstellung. Ich habe Sushi sehr, sehr, sehr gerne gegessen. Mittlerweile esse ich vegetarisches Sushi. Ich ekel mich auch mittlerweile vor dem rohen Fisch. Rohe Eier, wenn man Eier kocht, also bitte darauf achten. Das kann ganz durchgekocht sein, das ist kein Problem. Rohmilchprodukte auch schwierig. Nimm pasteurisierte Milch, pasteurisierter Käse. Bei Salat und Gemüse auch so ein Riesenthema. Ich habe ungerne in meiner Schwangerschaft was Gekauftes, also gekauften Salat oder bestellten Salat, wenn du irgendwo essen gehst oder du holst dir einen Döner oder so. Sehr ungerne, weil du nicht weißt, wie gewaschen ist der Salat und das Gemüse. An sich, Salat und Gemüse darf gern nach oben geschraubt werden, ist klaro, genau wie Obst. Die ganzen Nährstoffe braucht der Körper ganz, ganz dringend natürlich. Aber aufpassen, dass der auch wirklich gut gewaschen ist, das Gemüse gut gewaschen ist, das Obst sehr, sehr gut gewaschen ist, die Schale ab, am besten Bio-Qualität. Ich weiß, das ist natürlich alles ein bisschen teurer, kann sich auch nicht jeder immer unbedingt leisten, wenn man es aber kann. Es gibt ja auch mittlerweile schon im Supermarkt Bioprodukte. Da würde ich wirklich darauf zurückgreifen, wenn es irgendwie möglich ist. Alkohol müssen wir nicht drüber reden. Alkohol bitte komplett vermeiden, ist klar. Also spätestens ab dem Zeitpunkt, wo man weiß, ich bin jetzt wirklich schwanger, am besten natürlich schon vorher, am besten schon ab der Einnistung natürlich schon gucken. Klar, es gibt Situationen, da weiß man es nicht. Da wusste man es nicht und dann ist es halt so, ne? So, aber wenn man es wirklich dann weiß, spätestens dann auf jeden Fall den Alkohol weglassen. Und ganz, ganz wichtig, nicht in Angst essen. Auch das finde ich ein wichtiger Punkt. Selbst wenn es jetzt mal so ein kleines Stückchen war, was man vielleicht nicht essen durfte, ich kann mich noch gut daran erinnern, in meiner letzten Schwangerschaft. Das war irgendein Stück Schokolade. Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Auf jeden Fall habe ich einmal reingebissen. Das war sowas wie so eine Rolle, so eine Schokoladenkuchenrolle oder so. Und ich habe da reingebissen und es hat so nach Alkohol geschmeckt. Boah. Und dann ist es ja schon gegessen. Da kannst du ja auch nichts mehr machen. Und dann habe ich schnell auf die Zutatenliste hinten drauf und dann stand tatsächlich hinten Alkohol drauf. Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen gehabt und bei meiner Gönnen. Beim nächsten Besuch habe ich das angesprochen, habe gesagt, oh nein, oh nein, ich habe ein bisschen Alkohol gegessen durch dieses Stückchen Schokoladenkuchen, was das da war. Und dann hat sie aber mir auch die Sorge genommen und gesagt, ja, das ist jetzt ne, im Essen. Und klar, lass es sein, aber es ist halt in dem Moment jetzt passiert, ist auch nichts passiert so, ne? Genau. Also bewusst essen, aber nicht in Angst. Und ganz viele machen sich sofort den Wahnsinnsstress. Das brauchst du nicht. Das brauchst du wirklich nicht. Generell Stress. Ich weiß, Stress ist das Wort des Jahres, der Jahre. Stress ist einfach ein bekanntes Phänomen, was vielen positiven, schönen Dingen im Weg steht. Genauso aber auch in der Schwangerschaft, wenn es irgendwie geht, auf jeden Fall den Stress vermeiden. Ja, genau. Das sind so die Sachen, die man nicht essen sollte. Also auch Leberwurst und Salami und so, ne? Ist natürlich auch klar. Nicht in der Schwangerschaft empfehlenswert. In der Stillzeit kein Problem. Und eigentlich war es das dann auch schon. Also mir fällt da jetzt auch nichts mehr ein, was man dann dringend noch wissen sollte, was man nicht essen darf. Ansonsten ernähr dich einfach gesund, guck, dass du viele Nährstoffe bekommst und so weiter. Das ist klar. Das wissen wir alle. Ich habe den Kaffee auch sofort weggelassen. Ich habe auch in den Schwangerschaften in den Schwangerschaften, nee, im Kinderwunsch zeitweise auch schon den Kaffee reduziert oder weggelassen. Und spätestens aber dann in meiner Schwangerschaft habe ich das weggelassen, bin auf entweder Kaffee ohne Koffein umgestiegen, was aber ja auch nicht super gesund ist. Deswegen also ein Brennnesseltee oder Zitronenmelisse. Gönn's dir, genieße es, tu deinem Baby was Gutes, tu dir was Gutes, achte aber auch darauf, dass du noch genießen kannst. Sonst bist du irgendwann nicht mehr zu genießen. Dann ist natürlich direkt auch die Frage nach dem positiven Schwangerschaftstest, wann gehe ich denn jetzt zum Arzt und was mache ich denn jetzt direkt als erstes? So, bei mir war das ja so, also es war bei mir aber auch ein spezieller Fall, weil ich ja auch wusste, ich brauche Cortison, sehr wahrscheinlich sogar. Ich hatte ja vorher schon die Therapie gemacht mit Cortison. Das hat dann ja auch immer geklappt, Warte, nee, das war einmal hat es geklappt mit Cortison. Das war bei meiner Schwangerschaft nach diesen 2 Jahren, 2020. Da habe ich Cortison genommen ab Eisprung und dann hat es geklappt mit der Einnistung. Und dann musste ich natürlich auch sofort schnell testen, um zu wissen, hat das jetzt geklappt, hat es nicht geklappt. So. Beim letzten Mal war das anders. Da hatte ich vorher kein Cortison genommen. Weil ich auch nicht gedacht hätte, dass ich schwanger war. Ich wusste auch nicht, wann ich meinen Eisprung hatte und ich wusste es einfach auch gar nicht. Aber für mich war irgendwie nicht ganz klar, warum ich schwanger geworden bin, weil das vom Zeitfaktor gar nicht gepasst hat. Es war völlig verrückt. Das war wirklich ein bisschen crazy. Weil ich es aber nicht ganz ausschließen konnte und ich im Urlaub war zu der Zeit des Testens. Irgendwann reist du dann ja auch mit deinem Schwangerschaftstest. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bei mir war das aber dann so, dass ich, wenn ich in diesem Zeitraum war, hatte ich dann auch nicht nur einen Test im Gepäck, sondern nein, ich habe dann 4 oder 5 oder so, ne, dabei gehabt. Da gibt es ja diese Teststreifen, die kosten ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel, die kann man ja einfach mal nehmen. Und ich habe das einfach gemacht, nicht weil ich das schnell wissen wollte. Klar ist man auch neugierig. Nee, ich habe das gemacht, weil ich wusste, wenn ich jetzt schwanger bin, in dem Fall jetzt bei meiner Kleinen, brauche ich dringend Cortison. Ich wusste auch, welche Menge ich nehmen sollte. Ich wusste es ja, ich war ja auch bei Dr. Pfeiffer. Also das ist sehr individuell. Da bitte, wenn ihr da mehr Infos zu haben möchtet, schreibt mir gerne oder wendet euch direkt an Dr. Pfeiffer. Da ist das nicht vergleichbar mit anderen. Das ist bei jedem individuell. Ich wusste das für mich, habe eine geringe Dosis mitgenommen und ich hatte auch ASS genommen. Durchgehend musste ich ASS nehmen. Also in meiner Kinderwunschzeit habe ich das durchgehend genommen, das ASS. Aber auch da ist es keine allgemeine Empfehlung. Das ist wirklich etwas Individuelles. Geht zum Arzt, bespricht es mit deinen Ärzten. So, da ich das aber jetzt genommen habe, musste ich das natürlich jetzt testen und dann habe ich da quasi beim letzten Mal direkt mit Cortison gestartet und ich wusste auch, ich schicke jetzt mein Blut direkt zu Dr. Pfeiffer, was davor in der Schwangerschaft natürlich auch so war und dann natürlich auch die Infusion, das ist hochdosiertes Omega-3, auch das brauchte ich dann direkt natürlich, ne? Ich war jetzt noch im Urlaub beim letzten Mal, habe dann noch eine Woche im Urlaub gesessen, Cortison genommen, habe am Strand gesessen und da war mir Gott sei Dank noch nicht schlecht. Dafür hatte ich 1000 Gedanken. Wie geht's weiter? Was mache ich jetzt? Hält das jetzt? Jetzt teste ich nochmal und am besten in 2 Tagen nochmal testen. Und jetzt trinke ich keinen Kaffee mehr. Und klar, Alkohol ist sowieso kein Thema, ne? Sollte es zumindest wirklich nicht sein. Also wenn du wirklich weißt, dass du schwanger bist, nein, auf gar keinen Fall. Auch nicht ein bisschen. Und das Rauchen, das ist bei mir Gott sei Dank auch kein Thema. Also auch das Rauchen brauchte ich jetzt irgendwie nicht einschränken. Übrigens noch mal so am Rande: Rauchen ist auch etwas, was eine Schwangerschaft verhindern kann, beziehungsweise die Chancen, schwanger zu werden, wenn man raucht, sind deutlich schlechter. So, aber ich glaube, das ist jetzt noch so, das weiß man einfach so, ne? Ja, und dann kam natürlich die Frage bei mir: Wann gehe ich denn jetzt zur Ärztin, zu meiner Ärztin? Und lass irgendwas checken, weil du kannst ja am Anfang noch nichts sehen. Und durch meine biochemischen Schwangerschaften, die ich hatte, naja, ich sag mal, du wirst irgendwann mal so ein bisschen abgebrühter, in Anführungsstrichen, weil du ja weißt, da passiert eh noch nicht viel, ne? Also bei mir war das ja auch so, dass ich direkt beim ersten Mal, als ich schwanger war, relativ schnell schon bei meiner Ärztin war. Und nach diesen Jahren des Kinderwunsches, als es dann geklappt hat, ja. Daher sagst du ja jetzt nicht, ich warte mal 4 Wochen. Nein, das sagst du ja nicht. Also ich habe es nicht gesagt. Da war ich in der 5. Woche bei meiner Gyn und da hat man auch schon das Herz gesehen. Ich wusste aber, man muss es noch nicht sehen. Das hat mich deutlich entspannt. Ich wusste, selbst wenn das jetzt noch nicht zu sehen ist, ist es völlig okay. Und beim letzten Mal war es dann so, dass ich dann auch relativ schnell schon bei der Gyn war. Ich glaube, das war in der 6. Woche. Genau, in der 6. Woche war ich bei der Kleinen, also war in meiner letzten Schwangerschaft bei ihr. Und da hat man noch keinen Herzschlag gesehen. Wichtig ist aber auch, wenn man bei der Ärztin ist, dass man die Fruchthöhle, also als erstes siehst du die Fruchthöhle, dann den Dottersack und später den Herzschlag. Und den Dottersack hat man da schon gesehen, was auch ein ganz wichtiges, gutes Zeichen ist. Und ganz wichtig nochmal, nicht jede Schwangerschaft entwickelt sich exakt gleich schnell. Also bei der Kleinen hat man noch keinen Herzschlag gesehen in der 6. Woche. Aber bei meiner ersten Tochter, bei meiner großen Tochter, habe ich den schon in der 5. Woche gesehen. Und für mich war das dann erstmal so eine riesen, riesen Enttäuschung, weil ich dann dachte, ja, dann war es das wohl. Meine Gyn hat es anders gesehen. Ihre Worte waren, komm in einer Woche wieder und dann wirst du den Herzschlag sehen. Weil es muss jetzt noch nicht sein. Es wäre schön gewesen, es ist aber okay, weil der Dottersack schon da ist, weil er schon gut ausgebildet ist. Es sieht erstmal ganz gut aus. Komm in einer Woche nochmal wieder und dann wirst du diesen Herzschlag sehen. So war es dann auch. Ich habe dann auch diesen Herzschlag gesehen nach einer Woche. Hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt erwartet. Ich habe dann schon wieder mit dem Schlimmsten gerechnet. Du bist ja sowieso vorgeprägt und hast schon alle möglichen Szenarien im Kopf. Was mir auch oft im Weg stand, diese Vorfreude zu erleben oder sich erlauben, sich zu freuen. Sich erlauben zu freuen ist auch so ein Riesenthema, wo ich bewusst mit gearbeitet habe, wo ich mir wirklich ganz, ganz, ganz bewusst gesagt habe, ich darf mich jetzt freuen. Also wo ich das wusste, ne? Das Herz schlägt, die Tests werden immer stärker. Irgendwann mal macht es auch keinen Sinn mehr zu testen. Also ich war ja immer eine von denen, die ultra lange getestet hat. Ich war eine von denen, die das HCG, zumindest bei meiner Tochter nach 2 Jahren, immer mal wieder im Blut gemessen hat. Das kann man auch machen über Dr. Pfeiffer, wenn man einen Arzt hat, der das angibt. Das ist halt dann der Punkt. Du brauchst halt den überweisenden Arzt, der das ankreuzt, HCG. Und dann habe ich es mir immer ausgerechnet. Passt das nicht? Ich bin jedes Mal gestorben innerlich, weil ich so eine Angst hatte, dass da jetzt eine falsche Zahl steht. So, also du kommst ja in Höhen und in Tiefen und die Angst, dass etwas passiert, ist natürlich riesengroß, vor allem, wenn es lange gedauert hat oder du Fehlgeburten hattest. Das ist völlig verständlich und ich finde es völlig legitim. Das kannst du auch nicht abstellen und auch die Sorge, ja, was passiert gerade mit meinem Kind, wenn ich mir zu viele Sorgen mache? Es ist in Ordnung, sich Sorgen zu machen. Genauso ist es in Ordnung, sich zu freuen. Und, das wollte ich gerade sagen, ich bin bewusst mit den Gedanken da rein und wenn meine Freude kam und mein Gedanke dazwischen kam, nein, jetzt freu dich nicht, sonst, und das stand dahinter, sonst bist du ja enttäuscht, wenn es wieder schief geht. Und das ist die Frage, bist du mehr enttäuscht, wenn du dich vorher gefreut hast oder bist du so oder so enttäuscht? Du bist so oder so enttäuscht. Das war für mich, das war meine Antwort für mich, ich werde so oder so enttäuscht sein. Deswegen darf ich mich jetzt freuen. Ich darf mich jetzt einfach freuen für diesen Moment, weil jetzt gerade bin ich schwanger und ich gebe meinem Baby jetzt ganz, 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 ganz viel Licht und Sonne und Freude und ich genieße das jetzt gerade. Ich bin jetzt gerade schwanger. Keiner kann kontrollieren, was im nächsten Moment passiert. Wir wollen das immer alles kontrollieren und im Blick haben und versuchen irgendwie zu beeinflussen. Und das ist wieder was, was dir so viel Druck geben kann, dieses, wie kann ich das jetzt beeinflussen? Und da in diese entspannte Haltung zu gehen, okay, es ist jetzt einfach, wie es ist. Ich bin jetzt gerade schwanger, ich habe jetzt schon den 5. Test gemacht. Alle sagen schwanger, alle sagen 2 Striche sind drauf. Ich habe das nochmal nachgelesen auf dem Beipackzettel. Ich habe es nochmal gegoogelt. Es ist wirklich so. Man sieht es ja noch nicht von außen. Man spürt es am Anfang noch nicht von außen. Und irgendwann mal fängst du an, das zu spüren. Dann fangen an, deine Brüste zu spannen. Dann zieht irgendwas und zwirbelt irgendwas. Und du merkst, ah, okay, alles klar, da arbeitet gerade was. Und das kannst du auch keinem erklären. Und dann merkst du selber, vielleicht bist du mehr müde, du schläfst länger, du schläfst mehr, du bist schneller erschöpft. Ich hatte wahnsinnig viel Durst, so gerade die ersten Wochen, wo man gemerkt hat, boah, da passiert gerade richtig was. Mein Körper, der bildet gerade richtig Blutvolumen, baut richtig auf. Der arbeitet, wenn man sich das mal klar macht, was der Körper an Höchstleistungen vollbringt. Und das unterschätzen ganz viele. Die ersten Schwangerschaftswochen sind für den Körper eine absolute Hochleistungsarbeit. Da kann man wahnsinnig stolz sein, was der Körper alles schafft. Das ist der Wahnsinn. Seitdem ich schwanger war, habe ich so eine, wie soll man sagen, Ehrfurcht und Demut und Dankbarkeit meinem Körper gegenüber. Klar, man sieht äußerlich nichts, aber im Hintergrund passiert wahnsinnig viel. Der Körper geht quasi sofort in einen kompletten Umbauprozess. Die Hormone, die verändern sich innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit. Vor allem das Schwangerschaftshormon HCG, ich habe es gerade schon mal erzählt, das steigt sehr, sehr schnell an. Und genau das sorgt ja bei vielen auch für die Müdigkeit, Übelkeit, das ganz andere Körpergefühl, was du vielleicht auch hast. Manche spüren das vielleicht auch gar nicht, manche merken es ja auch erst später, dass sie schwanger sind. Aber es passieren so viele Prozesse im Körper. Das Progesteron, das steigt sehr stark an. Progesteron ist vereinfacht gesagt so ein bisschen das Beruhigungs- und Schutzhormon der Schwangerschaft. Das macht ja auch müde, das entspannt dich. Das Progesteron brauchst du einfach, um die Schwangerschaft halten zu können. Sorgt aber auch dafür, dass man wirklich emotionaler auch mal wird und langsamer wird. Und parallel dazu beginnt der Körper ja auch die Versorgung für das Baby aufzubauen. Das heißt, die Plazenta entsteht nach und nach. Das Blutvolumen, habe ich gerade schon gesagt, beginnt sich zu erhöhen. Das hat mein Durst auch erklärt, den ich damals sehr stark hatte. Der Körper lagert dadurch auch mehr Flüssigkeit ein. Der Stoffwechsel, der verändert sich. Und auch das Herz-Kreislauf-System, das arbeitet deutlich mehr. Also der Körper denkt nicht mehr nur für eine Person, sondern natürlich baut es gerade aktiv neues Leben auf. Und genau deswegen brauchen viele Frauen ganz plötzlich mehr Schlaf, mehr Ruhe, mehr Essen. Und viele Frauen brauchen auch mehr diesen Rückzug. Und das ist keine Schwäche, das ist reine Biologie. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen, weil gerade viele am Anfang denken, warum bin ich so müde? Ich sehe doch noch gar nicht so schwanger aus. Und wieso bin ich gerade so sensibel und so emotional? Viele Frauen in der Schwangerschaft träumen auch sehr emotional. Häufig auch Dinge, die dann auch so sind. Ich habe in meinen Schwangerschaften so viele Träume gehabt, die passiert sind. Ich habe zum Beispiel in einer Schwangerschaft habe ich geträumt, das war diese große Schwangerschaft für mich, die große Schwangerschaft nach dieser Kinderwunschzeit, habe ich geträumt, dass ich zwei Streifen auf dem Schwangerschaftstest hatte. Und ich habe geträumt, ich hatte relativ schnell ein Bäuchlein, was man gesehen hat. Und ich wusste nicht mehr, was ich anziehen soll, um das zu verstecken, weil ich wollte es ja dann auch nicht mehr sofort jedem erzählen. Dazu komme ich gleich nochmal. Und ey, Freunde, es ist genau so gewesen. Das ist genau so gewesen. Und das höre ich immer mal wieder auch von euch, dass ihr gerade in der Schwangerschaft so angebunden seid an eure Intuition. Also magisch. Es ist magisch. Es ist magisch, was da passiert, was da abläuft. Ich habe jetzt gerade die körperlichen Dinge mal aufgezählt, aber was dahinter alles passiert, was emotional, mental, was auf einer ganz anderen Ebene passiert, das ist magisch. Muss es einfach immer wieder sagen. Ich habe auch gemerkt, bei meiner ersten Schwangerschaft war das so. Thema Bauch ist ja ein Riesenthema. So, wann sieht man schon was? Oder die Frage von außen, sieht man schon was? Das wurde ich in meiner ersten Schwangerschaft in der 7. Woche gefragt, als ich im Krankenhaus war von den Schwestern. Sieht man schon was? Und ich war ganz stolz, habe gesagt, ja, guck mal hier. Nein, das war natürlich Quatsch. Man hat noch nichts gesehen, höchstens mal Blähungen, die man da vielleicht hatte durch das Progesteron, was völlig normal ist. Gerade in der ersten Schwangerschaft kann man es auch, glaube ich, gar nicht so einschätzen. Was passiert jetzt mit meinem Körper? Wie verändert der sich jetzt? War bei mir immer so, diese Gedanken auf später, was passiert, wie schnell, wie verändere ich mich? Weil das einfach eine sehr kurze Zeitspanne ist, wo der Körper sich immens verändern kann. Immens. Und ja, natürlich hat man es dann erst später gesehen. In der zweiten Schwangerschaft, ich habe es ja gerade schon erzählt, ich habe das geträumt, dass man das relativ schnell schon gesehen hat. Das meine ich damit, die 9. oder 10. Woche hat man das schon gesehen, wenn man da sehr genau drauf geachtet hat. Das war der Besuch bei meinen Schwiegereltern. Und ich stand vor dem Schrank und wusste nicht, was ziehe ich dann jetzt an, dass man es wirklich nicht sieht, weil man hat es gesehen. Ich habe es gesehen. Ja, und in der 11. Woche hat man es dann auch schon gesehen. Da hat es auch jemand erkannt, wo wir es noch nicht sagen wollten. Und da war es aber so, dass man es schon gesehen hat. Deswegen, und in der letzten Schwangerschaft ging das irgendwie gefühlt noch schneller. Ja, sagt man ja so, mit jeder Schwangerschaft wächst der Bauch irgendwie schneller. Ob das jetzt allgemein so ist, kann ich natürlich nicht sagen. Ich kann nur von mir sprechen. Bei mir war das definitiv der Fall, was mich zu dem Problem geführt hat. Wie kann ich das jetzt verhindern, dass alle Bescheid wissen? Wie geht denn das? Auch da, das hat sich natürlich auch sehr verändert durch meine Geschichte, die ich hatte. Mein erstes Baby, meine erste Schwangerschaft lief ungefähr so. Mein Mann, der hat sofort das halbe Büro so gefühlt informiert, nachdem er das wusste. Seine Eltern wurden direkt mal informiert und irgendwie wussten so die ganze Welt Bescheid. Und das hat mich so ein bisschen überrollt, weil zum einen fand ich das irgendwie auch unglücklich. Weil falls dann doch irgendwas passiert. Zum Zweiten fand ich es auch ein bisschen schwierig, weil ich da auch keinen Einfluss drauf hatte, weil er das alles so weitergetragen hat, so ungefiltert, ungefragt. Ich finde, das ist auch immer schön, wenn man sich zusammen die Gedanken macht, mit wem besprechen wir das jetzt. Das ist ja auch eine, wie soll ich sagen, so ein es kann ja auch ein schönes Geheimnis sein, ne? So eine ganz besondere Zeit, dass man für sich genießt und es weiß noch keiner. Die Zeit kommt früh genug, dass man es irgendwann mal sowieso erzählt. Und ja, ich habe es auch direkt, natürlich war es dann auch direkt so, dass mein Arbeitgeber davon wusste, weil mir relativ schnell schlecht war und hieß für mich aber nicht, dass nur weil meine Arbeit das wusste, dass das auch die ganze Arbeit meines Mannes das wusste. Also beziehungsweise meines Ex-Mannes, weil mit dem bin ich ja nicht mehr verheiratet. Ich war damals mit ihm verheiratet. Ich bin ja zweimal verheiratet. So. Und bei der Schwangerschaft mit meinem zweiten Mann, mit der ersten Schwangerschaft, mit meinem zweiten Mann, so, nach dieser langen Kinderwunschzeit, lief das ein bisschen anders. Das war schon überlegter, mit wem wir darüber gesprochen haben. Wir haben aber relativ schnell uns da geöffnet. Und zum einen wusste meine Arbeit sehr schnell Bescheid. Da habe ich das eigentlich direkt gesagt. Und das war dann ja, diese biochemische Schwangerschaft, was sich dann auch nicht weiterentwickelt hat, was für mich sehr unangenehm war, weil ich ja wusste, die wissen jetzt alle Bescheid, die gucken mich jetzt alle anders an, zumindest hat sich das so angefühlt und irgendwie wussten das jetzt ganz viele. Also nicht alle, viele auch nicht. Ja, und danach war für mich klar, wenn ich wieder schwanger bin, dann warte ich erstmal damit, um es überhaupt jemandem zu erzählen. Und so war das dann auch. Ich habe dann lange nicht warten, also ich habe ja nicht lange warten müssen, weil das ging ja dann immer relativ schnell vorbei nach einigen Tagen. Ich habe ja getestet und dann wurde der Test nach einigen Tagen schwächer, schwächer, schwächer und dann setzten die Blutungen ein. Also das wurde dann besprochen mit der Freundin oder mit den engsten Freundinnen, klar, aber schon längst nicht mehr mit der Arbeit und schon längst nicht mehr mit dem anderen Kreis aus seinem Leben, ja. Also das macht ja wieder jeder individuell für sich. So war es bei mir auf jeden Fall. Und bei der Schwangerschaft mit meiner Tochter 1 und Tochter 2 war es so, dass wir auch die ersten Wochen nichts gesagt haben. Oh, ich überlege gerade, bei meiner Tochter, die erste Tochter, da war ich in der 8. Woche, als ich das meiner Chefin gesagt habe, weil ich ja im Kindergarten arbeite, du könntest ja direkt raus sein. Sobald du das raushaust, ich bin schwanger, wirst du nach Hause geschickt und dann geht es ja weiter mit den Untersuchungen und dann wirst du ja gegebenenfalls komplett rausgeschrieben. Wollte ich natürlich dann auch nicht mehr in der 5. Woche, wenn du es normalerweise oder meistens weißt du es ja in der 4. bis 5. Woche, wollte ich dann nicht, ich wusste das dann zwar, ich wollte es aber einfach noch nicht kommunizieren. Ich wusste ja auch nicht, geht es jetzt wieder weiter, ist es jetzt wieder eine biochemische oder ne, du hast ja dann ja auch die Ängste, hast dann erstmal das, ich bin dann erstmal arbeiten gegangen und habe meiner Freundin, Schrägstrich, Kollegin das erzählt im Vertrauen und musste dann auch nicht mehr die Kinder wickeln. Das haben wir so unter uns abgesprochen und dann war, und bei meiner Kleinsten war das dann nochmal ganz anders. Da habe ich wirklich 12 Wochen gewartet. Da bin ich 12 bis zur 12. Woche arbeiten gegangen. Und dann wurde das kommuniziert. Ich habe das vorher schon mal so ein bisschen angeteasert bei meiner Chefin, dass ich das denken konnte, damit sie im Blick hat, dass sie jemanden für mich nochmal einstellt, dass sie es das nicht völlig überraschend kommt, weil so ist die Gesetzeslage. Sobald du das sagst, müssen die dich nach Hause schicken. Und dann stehen die aber dann da, von jetzt auf gleich, ohne eine Kollegin. Dann bist du auf einmal eine Person weniger. Ja. Und das war bei ihr in der 12. Woche und auch die anderen. Also das wurde alles ein bisschen später kommuniziert, außer, ich glaube, unsere Eltern. Nee, meine Schwiegereltern, nee, auch 10. Woche, 11. Woche, auch erst. Nee, genau, nee. Bei uns war das auch so, dass beim dritten Kind wurdest du auch nicht mehr ganz so gefeiert wie am Anfang. So die erste Schwangerschaft, finde ich, das war bei mir so, wurdest du noch sehr gefeiert und yeah, und guck mal, du bist schwanger und so. Und dann beim zweiten Kind, das war dann ja das erste Kind von meinem zweiten Mann, das war auch noch genauso, ja, super und toll und so. Und beim letzten Kind muss man auch noch mal sagen, zum Thema Alter, können wir noch mal kurz drüber sprechen, da war ich ja 42, bin mit 42 schwanger geworden. Nee, mit 41, nee. Genau, ich bin mit 41 schwanger geworden. Und mit 42 habe ich sie bekommen. Und da war das dann schon so dieser Beigeschmack. Aber da ging es schon um das Thema Alter und wenn da was passiert. Und manches wurde dann erst später kommuniziert, wo ich dann gehört habe, ja, ich habe mir Sorgen gemacht, weil seid ihr jetzt auch nicht mehr ganz so jung und so, ne? Und gerade so von den älteren Generationen, die waren ja früher so in den 20ern. Und da warst du ja schon alt, wenn du 30 warst. Die Zeiten haben sich aber geändert, Gott sei Dank. Was heißt Gott sei Dank? Weiß ich nicht, ob Gott sei Dank. Die Zeiten haben sich geändert. Die Zeiten haben sich insofern geändert, dass die meisten Frauen in den 30ern ihr erstes Kind bekommen und weniger in den 20ern. Und manche bekommen auch in den 40ern ihr erstes Kind. Ja, und das siehst du auch, wenn du in den Gruppen bist, in den Babygruppen, in den Schwangerschaftsgruppen, da sind wirklich, also wirklich viele Frauen, die sind einfach auch schon ein bisschen älter. Hat natürlich verschiedene Gründe. In meinem Fall war das aber so mit Anfang 40 wurde ich anders behandelt. Ich hatte mehr Checks. Es wurde auch gesagt, dass ich, wenn ich über den Termin komme, dass ich dann eingeleitet werde. Sowas habe ich vorher nie gehört. Bei meiner ersten Geburt war ich im Geburtshaus. Bei meiner zweiten Geburt konnte alles ganz normal geplant werden, ohne irgendwelche Einschränkungen. Und bei meiner letzten Geburt wurde mir direkt gesagt, vorher schon im Krankenhaus, also wenn du über den Termin kommst, dann leiten wir dich ein, einfach aus Sicherheitsgründen, weil du bist ja jetzt über 40. Also über 40 ist da noch mal eine andere Nummer. So hat sich das für mich auf jeden Fall angefühlt. Ja, also das Thema Alter und schwanger werden finde ich aber völlig okay, wenn man das so in seinem Tempo macht. Ich sag auch heute immer wieder, ich bin heute entspannter und gelassener als bei meinem ersten Kind in den 20ern. Da war ich ja 27, 28. Bei meinem ersten Kind, bei meiner zweiten Tochter war ich 39 und bei meiner dritten Tochter war ich 42, als sie auf die Welt kamen. So. Genau. Die meisten, die einen Kinderwunsch haben, nehmen natürlich auch Nährstoffe zu sich, achten auch vielleicht, wenn es gut läuft, auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. So, jetzt bin ich aber schwanger. Was verändere ich jetzt? Nehme ich alles so wie vorher? Was nehme ich dann jetzt noch mehr als vorher? Brauche ich überhaupt noch mehr? Fragen über Fragen werde ich immer mal wieder gefragt von euch. Wie geht's denn jetzt weiter? Hast du da einen Tipp für mich? Was mache ich denn da jetzt? Was spreche ich an bei meiner Gyn? Muss ich da irgendwas machen? Ganz wichtig finde ich ja in der Schwangerschaft zu nehmen, spätestens wenn du schwanger bist, am besten schon in der Kinderwunschzeit, ist Folsäure. Ich würde sagen, Folsäure ist einer der bekanntesten Nährstoffe im Kinderwunsch und in der Schwangerschaft und das ganz zu Recht, weil Folsäure wichtig ist für die Zellteilung, für die Blutbildung, das Wachstum, für die Entwicklung des Nervensystems und früh entscheidet sich natürlich auch über die Entwicklung von Gehirn und Rückenmark. Ganz früh entscheidet sich das und deswegen ist es gut, wenn du mit Folat versorgt bist. Deswegen am liebsten schon im Kinderwunsch anfangen. Aber gerade ganz am Anfang der Schwangerschaft ist es so wichtig, weil sich das Neuralohr sehr früh entwickelt. Also das ist die Anlage für Gehirn und Rückenmark. Und ja, genau deswegen ist Folsäure schon im Kinderwunsch so wichtig, nicht erst ab positivem Test. Ich habe das auch schon ein paar Mal erklärt, warum ich die natürliche Form wählen würde, weil klassische Folsäure vom Körper erstmal umgewandelt werden muss. Deswegen nehmen viele lieber das aktive Folat. Die aktive Form ist 5-MTHF, Methylfolat oder Metafolin. Das ist eine Form, die der Körper direkter nutzen kann. Es gibt ja auch die Firmen, wo direkt Folsäure draufsteht, was aber synthetisch ist. Das würde ich jetzt nicht empfehlen. Was ich auch immer wieder erzähle, das ist Omega-3. Wer mich schon länger kennt, der weiß es. Ich nehme Omega-3 selber aktiv. Ich hab keinen Kinderwunsch. Ich hatte natürlich meinen Kinderwunsch, habe das auch im Kinderwunsch genommen. Auch in der Stillzeit wichtig, auch für die eigene Gesundheit. Es sollte wirklich jeder auf Omega-3-Fettsäuren achten und das bekommst du einfach nicht mehr über die Ernährung rein. Deswegen Omega-3 ist für für mich eines der wichtigsten Themen überhaupt in der Schwangerschaft. Ganz besonders ist DHA wichtig. Warum? Weil DHA für die Gehirnentwicklung wichtig ist, ist verantwortlich für oder mitentscheidend für die Entwicklung der Augen, fürs Nervensystem. Es sorgt für eine gute Entzündungsbalance. Ihr wisst, ne, Omega-3 versus Omega-6. Wenn ihr dazu Fragen habt oder mal einen Test machen möchtet, schreibt mir gerne. Auch für die Mama wichtig. Gerade das Baby braucht DHA für Gehirn und Augen. Deshalb steigt der Bedarf in der Schwangerschaft. Zusätzlich zu dem Öl, Omega-3-Öl, kann man auch Fisch essen. Wo ich aber auch sagen würde, Fisch, Achtung, in der Schwangerschaft, weil da viel Quecksilber drin sein kann. Und das ist in der Schwangerschaft nicht wirklich ein guter Benefit. Deswegen bin ich da so ein bisschen zurückhaltend, was Fisch angeht. Als drittes, was ich immer genommen habe und auch immer nehme, ist Jod. Jod wird oft unterschätzt, ist wahnsinnig wichtig für die Schilddrüse, für die Schilddrüsenhormone, weil sie den Stoffwechsel steuern. Ganz wichtig für das Wachstum, die Gehirnentwicklung des Babys. Es braucht einfach Jod. Denn gerade die kindliche Gehirnentwicklung hängt stark mit einer guten Schilddrüsenversorgung zusammen. Bei Schilddrüsenerkrankungen bitte aber unbedingt abklären. Eine geringe Dosis von Jod geht natürlich erstmal an dein Kind, nicht an dich. Deswegen muss man auch gucken, wie viel nimmst du denn jetzt ein? Welche Erkrankungen hast du jetzt? Das ist auch nochmal nicht unwichtig. Ich habe Hashimoto. Für mich war das klar, wenn ich keinen Schub habe, nehme ich sowieso immer Jod. Und wenn ich eine kleine Dosis nehme von 150, 200 Mikrogramm, dann geht es sowieso erstmal ans Baby direkt. So, und wenn ich was für mich brauche, nehme ich mehr. Wenn du noch nie Jod genommen hast, fang erstmal klein an und schau, ob du irgendwelche Schilddrüsenerkrankungen hast. Zum Thema Schilddrüse komme ich auch gleich nochmal, wenn du schwanger bist. Vierter Punkt finde ich wichtig, B-Vitamine. B-Vitamine sind kleine Helfer im Hintergrund, aber sehr wichtig. Besonders wichtig finde ich jetzt, ist B12, B6, B2 und dieses Folat, was ich gerade schon genommen habe, gesagt habe. Folat kennt man auch unter B9. Wieso ist B-Vitamin oder sind die B-Vitamine so wichtig? Weil sie Energie geben, gut fürs Nervensystem sind, für die Blutbildung mitverantwortlich sind, für die Zellteilung und gut sind gegen die Müdigkeit, dann Stoffwechsel aktivieren. Und gerade B12 ist wichtig, wenn man wenig tierische Produkte isst oder sogar vegetarisch oder vegan lebt. Unbedingt B12 auf dem Schirm haben. Ganz wichtig finde ich auch Eisen. Eisen ist in der Schwangerschaft ein riesiges Thema, weil das Blutvolumen einfach wahnsinnig schnell steigt. Das heißt auch dein Sauerstofftransport, Energie, die gebraucht wird, Leistungsfähigkeit ist nochmal so ein Stichwort und natürlich die Versorgung des Babys. Viele Frauen merken Eisenmangel an extremer Müdigkeit. Müdigkeit ist normal, aber extreme Müdigkeit oder wenn du merkst, du bist kurzatmig, du fühlst dich sehr, sehr schnell erschöpft. Deswegen unbedingt, unbedingt, unbedingt Ferritin testen lassen und das nicht nur einmal, so wie es bei mir gemacht wurde, in der sechsten Woche, das reicht einfach nicht aus. Vor allem in dem zweiten oder ab dem zweiten Trimester braucht der Körper wahnsinnig viel Eisen. Und auch bitte nicht blind hochdosiert nehmen. Also immer mal wieder checken, wie sind deine Eisenspeicher, wie ist dein HB-Wert und so weiter. Da gibt es ja mehrere Werte, die man messen kann. Genau, also du bist ja bei einer Gynäkologin, beim Gynäkologen. Eisen ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und jetzt kommen wir nochmal zum nächsten Punkt, Vitamin D, was super wichtig fürs Immunsystem ist, für deine Knochen, für die Hormone, für deine Stimmung. Vitamin D ist wichtig für die Kalziumaufnahme, für deine Muskelfunktion. Würde ich auch immer testen lassen. Die meisten liegen eher zu niedrig. Würde ich immer testen lassen. Ich sag immer messen, machen. Magnesium finde ich auch nochmal so ein riesig wichtiger Nährstoff für die Schwangerschaft, auch im Kinderwunsch übrigens, ne, weil das wahnsinnig wichtig ist für die Energieproduktion, für die Muskeln, für die Nerven, für deine Entspannung, Krämpfe. Ich nehme das auch, wenn ich Kopfschmerzen habe. Ich habe wahnsinnig selten Kopfschmerzen mittlerweile. Es gab Jahre, da habe ich fast täglich Kopfschmerzen gehabt. Ich weiß gar nicht warum. Wenn ich da mal so drüber nachdenke, warum ich nicht mehr viele, also eigentlich habe ich gar keine Kopfschmerzen mehr. Vielleicht, weil ich jeden Tag Magnesium nehme, weil ich andere Dinge verändert habe. Auf jeden Fall ist Magnesium, man sagt auch, wie ein Schmerzmittel, wie ein Kopfschmerzmittel. und da in der Schwangerschaft viel mehr Bedarf ist, ist es einfach auch wichtig, die Dosierung hochzuschrauben. Also wenn du vorher eine Tablette genommen hast zum Beispiel, ne, nimm zwei. So. Genau. Und gerade in der Schwangerschaft merkt man schneller, wenn Magnesium fehlt. Das merkst du, wenn du zum Beispiel Krämpfe hast oder unruhig bist, schlecht schläfst, wobei auch schlechter Schlaf, finde ich auch völlig normal. Auch dieses Pipi machen nachts, wer kennt's von euch? Hatte ich auch. Ich bin ständig nachts gefühlt aufs Klo gerannt und das schon relativ schnell. Ja, der Körper stellt sich um, Freunde. Eiweiß, finde ich auch, ist nochmal so ein wichtiges Thema, was ich hier nochmal ansprechen wollte. Proteine. Proteine sind ein Bausteinthema. Warum denn eigentlich? Weil Proteine wichtig sind fürs Wachstum, für die Plazenta, fürs Blutvolumen. Gewebe wird aufgebaut durch Protein, Hormone, Muskeln. Das alles braucht Proteine. Das sind die sogenannten Bausteine. Und das Baby braucht diese Bausteine, um gut wachsen zu können. Da kannst du auch gut in der Ernährung mal schauen, was hat denn Proteine? Viel Protein hat zum Beispiel, haben zum Beispiel auch Eier. Ja, mit Fisch bin ich ja immer vorsichtig, hat auch viel Protein oder Fleisch. Joghurt, Quark, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Proteinpulver. Bin ich auch so ein bisschen vorsichtig, gerade in der Schwangerschaft. Auch da gibt's große Unterschiede. Ballaststoffe sind auch wichtig. Zusammen mit Protein kann man es auch gut nehmen. Vielleicht am Anfang nicht ganz so hoch dosieren, sonst könnte es schwierig werden. Ja, es ist einfach Gold wert, Ballaststoffe zu nehmen, weil es wichtig ist für deine Darmgesundheit, weil ein stabiler Blutzucker hilfreich ist, wofür du Ballaststoffe auch brauchst. Du hast ein gutes Sättigungsgefühl durch Ballaststoffe, deine Verdauung wird angeregt. Du unterstützt dein Mikrobiom und du kannst Verstopfung so ein bisschen vorbeugen. Wenn ihr euch das über die Ernährung holen möchtet, dann greift sowieso viel zu Gemüse, zu Beeren, zu Hülsenfrüchte, Vollkorn oder Leinsamen. Haferflocken sind auch ganz viele Ballaststoffe drin. Wenn ihr noch zusätzlich eine Empfehlung möchtet zu Ballaststoffen, schreibt mir gerne. Ich kann euch da eine super Empfehlung geben. Ich möchte jetzt hier keine Werbung machen. Wenn ihr das wissen möchtet, schreibt mir gerne. Also 5 Hände Ballaststoffe sollten auf jeden Fall täglich mindestens drin sein. Wenn ihr schwanger seid, vielleicht sogar noch mehr. Ich habe auch auf meinen Zucker geachtet. Nicht aus Diätgründen oder aus Angst, sondern deswegen, weil der Blutzucker so wichtig ist. Der sollte schon gut stabil sein. Dadurch hast du auch weniger Heißhunger, dadurch hast du mehr Energie. Ich finde auch weniger Übelkeit. Die Stimmungsschwankungen sind dann dadurch auch weniger. Du bist natürlich auch gesättigt. Dein Stoffwechsel läuft besser. Und gerade in der Schwangerschaft ist ein stabiler Blutzucker einfach Gold wert. Praktisch heißt das, nicht nur süß frühstücken, wichtig Kohlenhydrate mit Eiweiß kombinieren, auch Obst mit Nüssen oder Joghurt essen. Nicht ständig nüchtern sein, ist auch nochmal ein riesengroßer Punkt. Und genug Protein pro Mahlzeit. Vielleicht auch jede Mahlzeit proteinreich gestalten, dass in jeder Mahlzeit etwas mit Protein drin ist. So, das sind jetzt schon mal jede Menge Punkte gewesen, was die Nährstoffe anbelangt. Blutzucker ist so ein Thema, was der Arzt dann auch macht. Mittlerweile wird es oft so gemacht, dass ein großer Blutzuckertest gemacht wird. Früher hat man das gemacht, ein kleiner. Und wenn dabei was auffällig war, wurde ein großer gemacht. Mittlerweile machen viele Ärzte das genau anders. Wenn im großen Blutzuckerspiegel, also erstmal wird ein großer Blutzuckertest gemacht und dann guckt man, was man findet, weil man sagt, der kleine Blutzuckertest nimmt nicht alles mit. Ob das jetzt so ist oder nicht, kann es nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, bei meiner letzten Schwangerschaft habe ich das halt auch so gemacht, wie die Ärzte mir das empfohlen haben. Ich habe erst den großen Test gemacht. Ja, dann war das irgendwie klar. Dann warst du auf der sicheren Seite. Es ist alles gut. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Schilddrüsenwerte, was ich gerade schon mal angedeutet habe. Das war auch ein Grund, warum ich ganz schnell testen wollte und wissen musste, warum, nicht warum, sondern ob ich schwanger bin. Weil mein erster Gang war nicht zum Gynnen, als ich schwanger war, sondern das erste, was ich gemacht habe, war erstmal zum Arzt gehen, um meine Schilddrüsenwerte zu checken, was sehr entscheidend sein kann. Und dazu ist es wichtig, wenn du Tabletten nimmst, FT3, FT4 zu nehmen. Wenn du keine Schilddrüsenhormone nimmst, messen die Ärzte sowieso den TSH-Wert. Und wenn der auffällig ist, dann nochmal schauen, wie sind FT3, FT4-Werte. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dazu sollte man wissen, dass der FT3 und FT4-Wert im oberen Drittel liegen sollten, eng beieinander sein sollten. Und das ist wirklich wichtig für eine gute Schwangerschaft, für eine gesunde Entwicklung fürs Baby. Und wenn man das nicht weiß, kannst du ja auch nicht handeln, nicht agieren. Der Körper, der verändert sich ganz schnell im Laufe der Schwangerschaft. Es geht schon ganz, ganz schnell los. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade, wie verändert sich mein Körper. Die Schilddrüsenhormone gehen direkt an das Baby. Es braucht die Schilddrüsenhormone. Das bildet erst später eine eigene Schilddrüse. Und wenn da zu wenig ist und du in der Unterfunktion bist, kannst du ja auch nicht viel weitergeben. Also von daher ganz, ganz wichtig, das direkt zu checken. Und es steht auch im Mutterpass. Guckt mal rein. Aber bevor ihr schon den Mutterpass habt, der kommt ja nicht direkt in der 5. Woche in der Regel, guckt mal direkt nach den Schilddrüsenwerten. Und lasst euch da nicht abspeisen mit, es ist okay, sondern guckt mal selber nach, wie hoch ist denn mein Wert oder wie hoch sind denn meine Werte. Genau, das nochmal zu dem Thema. Also das war auch ein Grund für mich, direkt zu prüfen und zu checken und zu testen und dann schnell handeln zu können. Und dann kann man sich erstmal entspannen, wenn man weiß, die Werte sind gut oder gegebenenfalls erhöht man. Ich musste zum Beispiel auch relativ schnell erhöhen in meiner Schwangerschaft. Also es ist völlig normal, dass du in der Schwangerschaft, wenn du Hormone nimmst, dass du dann die Dosis erhöhst. Genau, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Und als letzten Punkt heute, und der ist sehr, sehr wichtig, ich finde ihn sehr, sehr wichtig, wenn du schwanger bist, eins der ersten Dinge, die du für dich tun kannst, ist, such dir eine Hebamme. Das klingt so banal, ist aber so wichtig, weil die Hebammen wahnsinnig schnell ausgebucht sind, die Chemie einfach passen muss. Nimm nicht die erstbeste unbedingt, sondern guck, passt das alles menschlich, matcht das miteinander, ist die Hebamme, die du dir wünschst, ist die frei? Da gibt es nämlich auch große Unterschiede. Es gibt noch ein paar Beleghebammen, die gehen mit dir in die Klinik. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, auch eine Geburt zu erleben. Das kommt ja dann erst später. Tatsächlich ist aber die Hebammenfrage eins der ersten Punkte, die ich klären würde, weil sie dich auch unterstützen kann, falls du eine Hebamme, also die Hebamme kann dich auch unterstützen, falls du eine Fehlgeburt hast, was ich sehr wichtig finde. Die Hebamme ist auch bei Übelkeit da. Ich war im Geburtshaus direkt schon relativ schnell in meiner ersten Schwangerschaft, weil mir so übel war, weil die Ärzte mir da auch nicht irgendwie mehr weiterhelfen konnten. Deswegen habe ich mir schnell was gesucht und ich war da relativ schnell jedes Mal. Und es gab natürlich auch Momente, wo ich dann sagen musste, es ist wieder vorbei gewesen. Aber am Anfang sind die ja auch noch relativ zurückhaltend. Meine Empfehlung, wenn du einen positiven Schwangerschaftstest hast, dann wird es Zeit, sich darüber Gedanken zu machen. Und meine Erfahrung ist, genau das wollte ich sagen, die rücken ja nicht sofort an und kommen vorbei und so, ne? Also da macht man dann irgendwann mal einen Termin, wenn man über einen gewissen Zeitraum hinaus ist. Außer es ist jetzt irgendwas, das sagen die dir dann auch, wenn du irgendwas hast, wenn irgendwas anliegt, dann melde dich vorher. Ansonsten wird dann irgendwann mal ein Termin gemacht. Die sind ja auch meistens sehr voll, die Hebammen. Und dann kommen die entweder zu dir nach Hause oder du kommst zu denen. Vielleicht haben wir auch eine Hebammenpraxis oder so. Genau, und dann kann man diesen Menschen, diese besondere Person, diese besondere Begleiterin für die Schwangerschaft, kann man sie ansprechen, wenn irgendwelche Sorgen sind. Zusätzlich natürlich auch zu der Gyn. Man kann auch die Vorsorgeuntersuchungen bei den Hebammen machen. Man kann das auch splitten. Ich habe das in meiner ersten Schwangerschaft gesplittet. Ich habe teilweise bei meiner Gyn die Checks gemacht, teilweise bei meinen Hebammen im Geburtshaus. Und ich habe mich da einfach wahnsinnig wohl gefühlt, sehr sicher. Und ja, was dann im Endeffekt bei rumkommt, ob du jetzt eine Hebamme suchst oder findest, die dich dann komplett auch durch die Geburt mit begleitet, das ist dann wieder sehr individuell. Ich fand das eine sehr schöne Sache, muss ich sagen, meine Hebamme zu kennen, wo ich auch wusste, oder ich hatte zwei Hebammen, die immer so im Team gearbeitet haben, die wussten, dass eine von beiden mich begleiten wird und ich kannte sie. Ich habe dann auch Kurse bei denen gemacht, ich habe Schwangerschaftskurse gemacht und bei der Geburt waren die mir einfach sehr vertraut. Das war schon sehr, sehr schön. Wir können dann nochmal in einer extra Folge drüber sprechen, über das Thema Geburten. Aber eine Hebamme zu suchen ist super wichtig, so wertvoll, weil es auch passieren kann, dass du dann keine mehr findest, wenn du zu spät bist. Und zu spät kann schon 12. Woche sein. Also wenn du wartest bis zur 12. Woche, viele warten ja irgendwie ab bis zur 12. Woche, weil sie sich dann sicherer fühlen. Okay, kannst du Glück mit haben. Ich habe gute Erfahrungen damit gemacht, mir möglichst früh eine Hebamme zu suchen, also wirklich direkt nach dem Schwangerschaftstest. Ja, genau. Und empfehle das gerne so weiter. Ich denke, ich habe jetzt so die allerwichtigsten Punkte für die erste Zeit gesagt. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt oder ihr eigene Erfahrungen teilen möchtet, dann schreibt doch gerne, kommentiert doch gerne unter diese Folge oder schreibt mir gerne bei Instagram. Da findet ihr mich unter hallowunschkind_online. Über eine 5-Sterne-Bewertung freue ich mich sehr. Abonniert doch den Podcast gerne. Ich weiß nicht mehr aktuell, ob ich das schaffe, jeden zweiten Sonntag eine Podcast-Folge rauszubringen. Ich bin jetzt auch ein bisschen später als sonst, weil ich es nicht geschafft habe, das vorher zu machen. Ich mache das ja hier alles so neben meinem Alltag, neben meinem beruflichen und Familienalltag. Danke für euer Verständnis. Danke, dass ihr da seid. Ihr seid toll. Und jetzt wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und für die, die schwanger sind, habt eine wundervolle, schöne Zeit. Entspannt euch. Lasst es euch gut gehen, denn ihr habt es verdient, gut behandelt zu werden. Die, die im Kinderwunsch sind, ihr habt es verdient, gut behandelt zu werden. In dem Sinne, bis bald. Ja, und jetzt kommen wir nochmal zu dem Thema Schilddrüsenwerte, was ich gerade schon mal angedeutet habe. Das war auch ein Grund, warum ich ganz schnell testen wollte und wissen musste, warum, nicht warum, sondern ob ich schwanger bin. Weil mein erster Gang war nicht zum Gynnen, als ich schwanger war, sondern das erste, was ich gemacht habe, war erstmal zum Arzt gehen, um meine Schilddrüsenwerte zu checken, was sehr entscheidend sein kann. Und dazu ist es wichtig, wenn du Tabletten nimmst, FT3, FT4 zu nehmen. Wenn du keine Schilddrüsenhormone nimmst, messen die Ärzte sowieso den TSH-Wert. Und wenn der auffällig ist, dann nochmal schauen, wie sind FT3, FT4-Werte. Ganz, ganz, ganz wichtig. Dazu sollte man wissen, dass der FT3 und FT4-Wert im oberen Drittel liegen sollten, eng beieinander sein sollten. Und das ist wirklich wichtig für eine gute Schwangerschaft, für eine gesunde Entwicklung fürs Baby. Und wenn man das nicht weiß, kannst du ja auch nicht handeln, nicht agieren. Der Körper, der verändert sich ganz schnell im Laufe der Schwangerschaft. Es geht schon ganz, ganz schnell los. Deswegen ist es wahnsinnig wichtig zu gucken, wo stehe ich jetzt gerade, wie verändert sich mein Körper. Die Schilddrüsenhormone gehen direkt an das Baby. Es braucht die Schilddrüsenhormone. Das bildet erst später eine eigene Schilddrüse. Und wenn da zu wenig ist und du in der Unterfunktion bist, kannst du ja auch nicht viel weitergeben. Also von daher ganz, ganz wichtig, das direkt zu checken. Und es steht auch im Mutterpass. Guckt mal rein. Aber bevor ihr schon den Mutterpass habt, der kommt ja nicht direkt in der 5. Woche in der Regel, guckt mal direkt nach den Schilddrüsenwerten. Und lasst euch da nicht abspeisen mit, es ist okay, sondern guckt mal selber nach, wie hoch ist denn mein Wert oder wie hoch sind denn meine Werte. Genau, das nochmal zu dem Thema. Also das war auch ein Grund für mich, direkt zu prüfen und zu checken und zu testen und dann schnell handeln zu können. Und dann kann man sich erstmal entspannen, wenn man weiß, die Werte sind gut oder gegebenenfalls erhöht man. Ich musste zum Beispiel auch relativ schnell erhöhen in meiner Schwangerschaft. Also es ist völlig normal, dass du in der Schwangerschaft, wenn du Hormone nimmst, dass du dann die Dosis erhöhst. Das wäre skurril, wenn man es nicht müsste in der Schwangerschaft. Wüsste ich jetzt nicht, ob das bei mir der Fall. Nee, es war bei mir nicht der Fall. Ich musste echt schnell erhöhen. Ja, genau. Das ist nochmal ganz wichtig zu sagen.